Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Hallo Leute, wie geht's, wie steht's? Es wird wieder Zeit. Es ist endlich soweit, die neueste Ausgabe des Movie Kompotts. Jürgen, ich glaube, du bist auch dabei, oder?
Ich darf dabei sein, genau. Hallo.
Du darfst nicht nur dabei sein, stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du hast ja sogar die Idee gehabt, also das, worüber wir reden, das wirst du jetzt zu verantworten haben. Oh, ja, sag doch mal einfach, welche Folge sind wir denn jetzt eigentlich? Irgendwas wie in den niedrigen zweistelligen Bereich, oder? Ich habe ja mal keinen.
Im niedrigen zweistelligen Bereich, ja. Nee, mehr weiß ich leider nicht, ehrlich gesagt.
12 oder 13? 12? Ich weiß es nicht genau.
Was? Um Gottes Willen. Dann sind wir alt. Ich weiß es nicht. Irgendwo da.
Ja. Also und, der Podcast kommt langsam ins Teenageralter und kommt so langsam in die Pubertät. Mal schauen, was genau. Hast du dir denn jetzt ausgedacht, passend zur Pubertät?
Passend zur Pubertät habe ich einen Film ausgesucht aus dem Jahre 1990. Da war ich leider schon raus aus der Pubertät. Knapp, aber ich war raus. Ja. Und zwar geht es um den Captain America Film aus besagtem Jahr 1990. Und damit es nicht ganz so schlimm wird, hast du das Ganze noch abgerundet mit?
Ja, und zwar mit dem Film, den Captain America Winter Soldier, oder im Deutschen hieß er irgendwie wie hieß denn der nochmal?
The Return of the First Avenger,
genau. Also komischerweise genau andersrum, wie man denken würde.
Genau.
Dass man denken würde, dass sie den englischen Titel mit einem anderen englischen Titel ersetzt haben, ist wieder mal natürlich die Höchststrafe. Aber egal, davon abgesehen ist es meiner Meinung nach ein ganz fantastischer Film. Und der beste Captain America Film von allen bisher, aus dem bekannten neuen MCU und aus dem Jahre 2014. Genau. Aber ich glaube, wir sollten erstmal mit dem Jahr 1990 anfangen. Was war denn da bitteschön mit der Filmindustrie los, dass sie so einen, ich spoiler mal gleich, so einen hanebüchenen Unsinn auf die Menschheit losgelassen haben? Erklär doch mal, wie kamst du denn jetzt zu dem Film?
Ich bin drüber gestolpert, als ich auf YouTube einfach mal so grundsätzlich nach Honest Movie Trailern oder nach, ich weiß gar nicht mehr, was gesucht habe, zu den ganzen Marvel-Filmen und dann halt festgestellt habe, dass es nicht nur Spider-Man-Geschichten schon vorher gab, von denen wusste ich, aber dass es eine Captain America-Verfilmung vorher gab, wusste ich nicht. Es ist, glaube ich, noch nicht mal die erste, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, aber von den früheren habe ich mir jetzt nichts mehr angetan.
Nee, es gibt bestimmt noch mehr.
Genau, und dieser besagte Film ist, glaube ich, sogar in Verbindung mit Bernd Eichinger auch wieder entstanden. Ich fürchte, der hat meistens seine Finger im Spiel bei sowas, aber ist jetzt wild geraten. Ich bilde mir ein, das irgendwo gelesen zu haben, der dann später auch die Fantastic Four mitgemacht hat.
Oh, auch nicht schlecht. Aber auch diese ganz alte Verfilmung, ne? Diese 90er-Jahre-Verfilmung da, oder?
Genau.
Ja. Die ich auch gar nicht so kenne. Ich finde ja sogar die 2005er, 2006er oder was, diese...
Nee, warte mal, an denen war er dran.
Ah, mit denen war er mit dran, okay, Archimel. Die sind gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also mir gefallen die besser als dem allgemeinen Filmverständnis. Die sind werden ja ziemlich runtergemacht auch. Aber mir gefallen die ganz gut. Da ist ja lustigerweise auch der, wie heißt er gleich, Chris Evans,
genau.
Der Schauspieler, der den neuen Captain America spielt, der ist ja da als die Fackel dabei.
Genau.
Und aber das ist jetzt hier nur so als Fun Fact nebenbei. Also, das Jahr 1990. Du hast doch bestimmt ein bisschen Trivia. Welche komischen Menschen haben sich denn diesen Captain America Film ausgedacht und warum?
So wahnsinnig viel Trivia habe ich gar nicht. Der Regisseur, weiß ich leider nicht, wie man ihn ausspricht, Albert Pyun, wie auch immer, der hat wohl ziemlich viele B- und C-Filme auf dem Konto, die ich alle nicht kenne. Aber wenn ich dir so Sachen sage wie Blood Match oder Kickboxer 2 oder Cyborg Warriors, dann sagst du doch wahrscheinlich, die kenne ich, die sind super.
Nicht wirklich. Das ist nee, vielleicht habe ich sowas mal irgendwie in völlig verquast mal irgendwann früher aus einer Videothek mitgenommen, aber sagen tun mir die Titel jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber das wundert mich auch nicht, weil so richtig dolle finde ich den 1990er Captain America jetzt nicht unbedingt, obwohl er ein ganz tolles Gummikostüm hat.
Das stimmt. Aber er hat, also dieser Regisseur hat eine vierteilige Serie immerhin aufgelegt namens Nemesis. Okay. Also Nemesis 1 bis 4 und der vierte Teil davon heißt Engel des Todes.
Ah, verstehe.
So müsstest du unbedingt mal gucken, nehme ich an.
Okay. Ich kann mich noch genau erinnern, dass du mal meintest, du hast Bock auf Trash und deswegen müssen wir jetzt den Captain America Film von 1990 nehmen, der auch einfach nur Captain America heißt. Also wie soll man das erklären? Also der Film, erstmal ganz generell, der ist zwar von 1990, aber auf mich wirkt er eher wie so ein 70er Jahre Superheldenfilm, weißt du, so in der Art von Condor Man oder so. Kennst du diese Art von Film?
Ja, und du hast recht.
Hat er so eine ganz altmodische, muffige Anmutung. Die Special Effects in dem Film sind jetzt nicht mega schlecht, aber sie sind auch irgendwie, in gewisser Weise auch nicht besonders dolle. Und der Captain America, der kann auch erstaunlich wenig. Also ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen stärker und aber auch nicht besonders schnell. Also wenn der kämpft, da wartet er geradezu auf die Schläge von dem anderen. Also das ist ja grausam mit anzugucken. Und dann prügelt er halt so ein bisschen, setzt aber auch ganz lustig ab und zu mal sein Schild ein, schmeißt den so, ne, der kommt dann wie so ein, kommt dann so zurückgeflogen, ne, wie so, wie heißen diese komischen Dinger, die immer zurückkommen, wenn man sie wirft?
Bumerang.
Wie so ein Bumerang kommt sein Schild zurück und damit kann er den einen oder anderen Gegner dann da so ausnocken. Dann gibt es natürlich diesen Red Skull, der Bösewicht, der auch in den Neuverfilmungen vom MCU da auch eine Rolle spielt. Ne? Also diese Origin-Geschichte wird so ein bisschen auch tangiert am Anfang. Mhm. Also der Captain America ist ja eigentlich ein Soldat irgendwie, der wann ist denn das? Irgendwie im Zweiten Weltkrieg irgendwie da eigentlich zugange ist und dann machen sie Experimente mit ihm und machen aus ihm so eine Art Supersoldaten. Genau. Was genau sie da machen, ist mir jetzt zwar auch nicht ganz klar, aber irgendwie ist er dann stärker und
Wobei es in diesem Film spannender ist, weil tatsächlich erst die Entstehung von Red Skull gezeigt wird. Da passiert das Ganze in Italien und sie haben es an einer Ratte schon getestet und du siehst dann so eine Ratte mit so einem Totenschädelgesicht, einem roten Totenschädelgesicht, sehr spannend. Und dann wird halt ein kleiner Junge, ich glaube sogar ein Waisenjunge, irgendwie sowas, wird dann da reingepackt und behandelt. Ja. Und die Ärztin, die diesen Red Skull erschafft, flieht dann in die USA und verbessert dann ihr Serum und darf dann eben bei den Amerikanern quasi ihr Unrecht wieder gut machen. Und macht dann aus Steve Rogers den ersten Supersoldaten. Dummerweise wird sie direkt danach niedergemäht von einem Nazi-Schergen, der sich eingeschlichen hat.
Genau, und der dann plötzlich sagt, Heil Hitler und versucht alle umzubringen.
Ganz großartig. Ich würde das auch als allererstes rufen, bevor ich dann die Waffe zücke, damit auch jeder noch Zeit hat, vielleicht noch irgendwas noch zu tun, aber naja.
Ja, der hat so einige Entscheidungen, die man jetzt nicht so besonders, da muss ich gleich dazu schicken, da kommt es natürlich auch relativ schnell dann zum Kampf zwischen Captain America und Red Skull. Mhm. Und da wird der Captain America erstmal ganz lame, wird er erstmal besiegt, ne? Wird er irgendwie zusammengeschlagen und wird dann an so eine Rakete geschnallt, die dann das Weiße Haus zerstören soll. Das ist ja der große Plan von Red Skull. Auch ganz hervorragend.
Ja.
Und im letzten Moment greift Captain America seine Hand und hält ihn fest und sagt so, haha, jetzt schalte mal die Rakete aus, sonst nehme ich dich hier mit, ne? Und was macht der Blödmann? Er schneidet sich seinen eigenen Arm ab. Nicht mit der Rakete mit zu fliegen. Ich frage mich bis heute, warum man nicht einfach Captain America den Arm abgeschnitten hat.
Aber das war auch mein Gedanke, ich verstehe es nicht. Ich bin ein Oberbösewicht, schlau genug, meinen Gegner eine Rakete zu fesseln und dann schneide ich mir selber die Hand ab. Bescheuert bis zum Geht nicht mehr.
Aber die Maske fand ich ganz geckig, also dieses rote, blutig rote Gesicht, das haben sie ganz gut umgesetzt.
Ja.
Also auch nicht viel anders als im neuen Film. Und ja, und dann vergeht natürlich eine Menge Zeit. Achso, er, Captain America, ist ja an diese Rakete dann geschnallt. Er fliegt dann aufs Weiße Haus zu, dann tritt er während der Flug so gegen die Rakete und dann ändert sie ihre Bahn. Und dann wird er währenddessen dann noch fotografiert von so einem kleinen Jungen, der dann später David Carradine wird, beziehungsweise der Präsident der Vereinigten Staaten. Und er selbst fliegt mit der Rakete irgendwie in die Antarktis und rammt sich da ins Eis und deswegen wird er dann eingefroren. Also alles ganz hervorragend logisch und äußerst klug durchdacht.
Total sinnig, ja.
Genau, und dann wird er dann später gefunden und dann in so einer Szene, die mich erinnert an das Ding aus den 50er Jahren, wie sie dieses Teil am Eis finden, befreit er sich da aus dem Eisblock, in dem sie ihn finden und rennt dann erstmal weg irgendwie und hat dann erstmal eine ganze Weile lang voll den Kulturschock und sucht dann seine alte Freundin von damals, die ewig lange ausgeharrt hat und immer noch im selben Haus wohnt, damit er sie finden kann. Ja. Total klasse Sache. Ja, und dann erfährt er so, was alles passiert ist und ja, böse Hydra und böser Red Skull ist ja für alles verantwortlich, ne, bis hin zum Tod von JFK und Martin Luther King, alles wird ihm angehängt so und alles hat er so heimlich in die Wege geleitet, denn der muss jetzt unbedingt besiegt werden, weil was hat er irgendwie vor, irgend schon wieder irgendeine Rakete auf irgendwas schießen oder so, ich weiß es nicht genau, ich hab dann echt absichtlich, ich wollte dem Film folgen, ich wollte wirklich, aber irgendwas in meinem Gehirn hat sich da, also mehrere Teile haben sich parallel abgeschaltet und haben einfach, ich musste ja den Film gucken, also ich musste ja wirklich, also es war wirklich eine Qual. Und dann haben sich, wie gesagt, verschiedene Teile abgeschaltet und der Rest hat versucht, dann nur noch zu folgen und ging eigentlich nicht. Also da war irgendwie, ja, da wird der eine gefangen genommen und die wird gefangen genommen und er kommt dann und dann voll lame versucht er, die alle zu befreien. Und
muss ja, sich der Präsident wird gefangen genommen, der Präsident der freien Welt, der Vereinigten Staaten.
Ja, stimmt, wir das mal einfach, wie sie das mal so einfach mal so schaffen, den Präsidenten. Ja. Na gut, okay, völlig egal. Und dann der Red Skull, der hat ja inzwischen irgendwie 50 Jahre Zeit gehabt und hat verschiedene kosmetische Operationen über sich ergehen lassen, sodass er jetzt nicht mehr ganz so schlimm aussieht, sondern nur wie so ein kantiger. Das Geile ist auch, dass er 50 Jahre oder 80 Jahre alt ist, aber er kann immer noch kein richtiges Englisch oder beziehungsweise Deutsch, sondern hat immer noch diesen tollen russischen Akzent und den auch seine Tochter hat, den hat er wohl weiter vererbt.
Ja. Wo sie in Italien wohnen, das ist super.
Überaus hübsche Tochter, um Captain America zu töten. Die verfolgen ihn dann mit Motorrädern durch den Wald. Das ist so geil. Je mehr mir einfällt von dem Film. Also wirklich, doch, er hat einen Trash-Fun-Faktor.
Der hat doch was, oder? Ja, eben. Aber allein die Tatsache, dass er seine Tochter losschickt, die halt dann wirklich, ich weiß nicht mehr, ob sie mit hochhackigen Schuhen da rumstöckelt, ja, also aber das sowas. Ist einfach lächerlich. Das ist total lächerlich. Gut gekleidete junge Menschen versuchen dann eben Captain America zu fangen und fahren dann durch so ein italienisches Dorf mit Motorrollern und ach, es ist
wie so ein schlechter James Bond zwischendurch kam mir das vor.
Genau.
Und dann ja, und dann am Ende muss er zieht er zum Glück dann nochmal seinen Anzug an, dass man ihn sieht. Da hat er dann richtig den originalen Captain America Anzug in hellblau mit kleinen Flügelchen oben am Helm und
genau.
Allem, was dazu gehört. Das ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen albern. Aber ich glaube, damals war das jetzt noch gar nicht so schlimm, weil Superheldenfilme waren damals eh alle ein bisschen sehr abgeschmackt. Aber es gibt durchaus lustigere Vertreter, wie schon der von mir erwähnte Condor Man, der mir dabei eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den müssen wir vielleicht auch mal irgendwann durchnehmen, weil das ist so ein richtig lustiger Trash-Film, der mir richtig gut gefallen hat eigentlich. Den habe ich damals im Kino gesehen, als der rauskam und war voll begeistert. Ich glaube, ich habe den sogar mehrmals im Kino gesehen. Okay, aber bleiben wir bei Captain America.
Du musst unbedingt erzählen, dass Captain America ganz offensichtlich wegen dieses Serums auch sehr, sehr schlau geworden ist, weil er zweimal mit einem fantastischen Trick Leute austrickst.
Stimmt, er hat er wird zum Beispiel, als er noch zum ersten Mal flieht vor der Tochter des Red Skull, kommt dann so ein Typ in so einem ungelogen, in einem Golf 1 Kastenwagen an. Das ist dann der dicke Freund von dem, der jetzt Präsident ist und der da irgendwie auch was mit der Regierung zu tun hat und der holt ihn dann ab und dann hauen sie ab und zwischendurch, ja, man weiß auch nicht warum, sagt der Captain dann so, ey, pass mal auf, mir ist ganz schlecht, wir müssen mal kurz anhalten und so, ne? Dann steigen sie aus, ne? Und dann denke ich, okay, jetzt übergibt er sich oder was. Und der andere geht auch raus und sagt, Captain, was ist denn los, was hast du denn? Und dann hat er ihn total klug überlistet, rennt schnell zum Auto und fährt ohne ihn weg, ne?
Genau.
Und denselben Trick versucht er später nochmal, als er mit einem Fiat 500, wohlgemerkt, durch irgendeine italienische Kleinstadt brettert mit seiner Freundin da, also mit der Tochter von seiner ehemaligen Freundin, mit der er da irgendwie die Sache zu lösen versucht. Und dann macht er die gleiche Sache nochmal, geht raus und sie auch und dann geht er schnell in den Wagen, klemmt sich in den Wagen und sie so, was soll denn das? Und dann so, ja, ich will dich ja nicht in Gefahr bringen und haut dann erstmal ab, aber Sie kann auch ohne Probleme folgen.
Wieder eingeholt. Ja, das
weil
ist
er ist halt so dumm, dass er als nächstes dann auch nicht weiterkommt. Dann kommt er zu so einer Frau und die kann halt nur Italienisch. Die sind ja in Italien und er kann kein Wort Italienisch. Und dann ist er eigentlich schon geliefert. Also der Film könnte an der Stelle zu Ende sein. Aber nein, sie hat ihn ja gefunden. Und sie kann dann auch zufälligerweise Italienisch und dann können sie dann die nächsten Informationen aus irgendjemand rausholen. Und das ist ein selten dämlicher Typ, dieser, also, ja. Wie heißt eigentlich der Schauspieler? Das müssen wir gleich nochmal nachgucken.
Matt Salinger,
genau. Der eigentlich ein 1990er Schönling ist eigentlich, kann man so sagen. Der sieht ganz nett aus. Macht so einen dummen Eindruck, wie er eigentlich wie er auch spielt im Film. Also nicht besonders tiefschürfend. Also ich nehme ihm seine Emotionen jetzt nicht so sehr ab, beziehungsweise eher so, das ist also Schauspiel auf dem Level von einem Schuljungen, muss ich einfach mal sagen.
Ja, ist so, ja. Das Spannendste tatsächlich, was ich aus seiner Vita gefunden habe, ist, dass er der Sohn von J.D. Salinger ist, dem Autoren von Fänger im Roggen.
Okay, kenne ich alles gar nicht. Was ist das?
Fänger im Roggen? Wir mussten sie in der Schule durchnehmen und es ist das Buch, das der Mörder von John Lennon in der Hand hatte, als er John Lennon erschossen hat.
Ah, okay, da schließt sich der Kreis natürlich.
Genau.
Die Welt ist ja ein fantastischer Ort. Wunderbar. Ja, also dann haben wir den Film ja mehr oder weniger eigentlich schon auseinandergenommen. Also wirklich der Strotz vor lustigen Szenen, der Strotz aber auch vor dummen Gesprächen, die einfach viel zu lang sind. Der Film ist 1 Stunde 37, wirkt aber viel länger. wohingegen neuere Filme oftmals sehr lang sind, aber gar nicht so lang wirken im Vergleich, also hat er genau die umgekehrte Wirkung auf mich gehabt, also ich gebe zu, dass ich an einigen Stellen ein bisschen vorgespult habe, weil ich einfach nur dachte so, okay, ich weiß, worauf es hinausgeht, kommt zum Ende, ich will ein bisschen Action sehen und die Action hat dann aber auch leider meist enttäuscht, also es wird ganz viel geballert, er hält ganz oft sein Schild und schützt sich dann so ein bisschen, muss sich dann aber auch nochmal ganz dumm vom Präsidenten am Ende retten lassen, der ihm dann nochmal sein Schild irgendwie zuschmeißt oder so.
Ja. Und das ist das Allercoolste. Er lächelt ihn, also er ruft ihn ja dann nochmal, das ist auf so einer Burg, auf so einer italienischen Burg, wie auch immer. Und der Präsident wirft ihm den Schild zu und Cap hat dann Zeit genug, sich umzudrehen, zu rufen, Mr. President. Der Präsident guckt ihn an und er und Cap macht so den Daumen hoch und sagt, thank you. Denkst, mein Gott.
In der Zeit hätte man ihn schon dreimal abgeknallt, genau.
Ja. Das ist großartig.
Es ist wunderbar, wie sie es versuchen, also wirklich mit langweiligsten Mitteln irgendwie da irgendwie diesen Film zu Ende zu kriegen. Keine Ahnung, am Ende schubst er ihn oder irgendwie irgendwo runter war oder macht das die Frau? Ich glaube, die Frau war die da irgendwie von den...
Das ist der Schild von Cap. Also ach, der Schild, er wirft dann mit dem Schild. Red Skull, muss man dazu sagen, war als Junge, stimmt, er war gar kein Waisenjunge. Ich glaube, seine Eltern wurden vor seinen Augen geschossen. Also er hat auf jeden Fall Klavier gelernt und deshalb natürlich als guter Bösewicht hat er dann einen Flügel offen oben auf dieser Burg stehen und spielt da dann irgendwas. Und auf jeden Fall löst er dann, ich weiß gar nicht, ich habe es auch vergessen,
was das ist.
Er löst irgendwas
aus. Er kommt dann so ein Ei irgendwie raus, so ein komisches Eingabegerät, mit dem er dann irgendwie irgendwelche Raketen zünden kann.
Genau, irgendwie so. Und dann wirft Cap halt sein Schild und dieser Schild fliegt auf Red Skull zu, wirft Red Skull von dieser Klippe, weil die Burg natürlich direkt an der Klippe steht. Wunderbar. Der Schild dreht sich wie ein Bumerang zurück, erwischt auf dem Rückweg noch die Tochter von Red Skull und dann landet er noch in Caps Hand. Und um das dann noch abzurunden, in der fließenden Bewegung, in der er das Ding fängt, grinst er noch in die Kamera. Das ist fantastisch. Das ist
ein Kleinod des Filmgewerbes, ja.
Genau, aber das größte Kleinod hast du noch gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Hast du dir die Kapuze angeguckt?
Welche Kapuze?
Von ihm, wenn er das Kostüm aufhat. Hat er so schöne Augenringe, also man muss halt irgendwie rausgucken können. Mhm. Aber sind dir seine Ohren aufgefallen?
Die sind da drin irgendwie oder gucken die
auch
raus?
Das sind künstliche Ohren.
Die gucken nein, raus. Sag bloß, also, er hat künstliche Ohren da dran. Ist nicht dein genau. Ernst.
Also unter der Kapuze hat er seine Ohren, aber weil halt Caps Kostüm nun mal offene Ohren hat und die das wahrscheinlich nicht sinnvoll hingekriegt haben, hat der künstliche Ohren da drauf.
Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Da hätte ich beim Wandern das
Es gibt mal so ein, zwei Nahaufnahmen vom Kopf, da kannst du es so erkennen und wenn es dir dann erstmal aufgefallen ist, dann fällt es dir auf, aber das kann echt nicht wahr sein.
Oh nein, das ist ja voll daneben. Okay, komm, springen wir mal ganz schnell ins Jahr 2014.
Okay.
Das MCU hat schon inzwischen so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Es gibt schon so ein paar Filme. Der Avengers-Film, der erste war schon vorher. Da war Cap ja auch schon mit bei. Und zwischendurch, ich glaube, so ein bisschen vor dem ersten Avengers-Film, 2011 oder so, glaube ich, kam der erste Captain Avenger, jetzt sage ich schon Captain Avenger, der erste Captain America-Film raus, der dann auch im Original heißt The First Avenger. Und deswegen komme ich hier auch ständig durcheinander. Mhm. Weil da das Wort Avenger natürlich auch in dem Titel drin ist. Das, und die irgendwie wurschteln ja auch alles ganz schön durcheinander im modernen MCU. Aber bei uns ist es dann Captain Avenger. Nee, wie heißt der? Ich komme nicht klar. Im Original heißt der Film ja irgendwie.
Bei uns heißt er eigentlich The Return of the First Avenger. Genau, im Original heißt er Captain America The Winter Soldier.
Was auch völliger Blödsinn ist, weil der erste Teil heißt ja im Original The First Avenger. Und bei uns irgendwie auch The First Avenger, glaube ich. Oder sowas?
Ich glaube, ja.
Ja, irgendwie so ganz komisch, da haben sie den Titel irgendwie gar nicht übersetzt. Und dann kam es auf die glorreiche Idee, beim zweiten Teil das aus dem Englischen des ersten Teils wieder aufzunehmen und dann irgendwie Return of the First Avenger als deutschen Titel einzusetzen, als deutschen Titel wohlgemerkt für den englischen Filmnamen Captain America Winter Soldier, der eigentlich viel besser ist als Titel.
Ja, nur genau wir Deutschen geht. Sind ja doof. Wir Deutschen haben bisher Iron Man, Iron Man 2, Thor und dann eben den ersten Captain America und dann Avengers, diesen Film, mit dem alles mal zusammenkommt. Und dann musst du ja sicher gehen, dass die Leute kapieren, Moment, das ist doch der Typ aus diesem Film. Und dann klatschen die halt The Return of the First Avenger raus. Weil ja kein Mensch weiß, wer der Winter Soldier sein könnte. Und wir Deutschen, wie gesagt, sind ja zu doof, Comics zu lesen.
Ja, zu doof. Aber das ist dann als deutschen Titel in einen englischen Satz zu nehmen, ist natürlich selten dem.
Das ist völlig bescheuert. Ja. Wobei mein Lieblingsbeispiel dabei immer noch Taken ist.
Ja, stimmt.
Also 96 Hours Taken.
Genau, auf Deutsch 96 Hours, das ist natürlich super dämlich, ja. Und das setzt sich bei einigen Sachen leider so fort. Aber na gut, von dem dämlichen Titel mal abgesehen, ist das der eindeutig bessere Film. Also für mich ist es sogar der beste Captain America Film, jetzt hätte ich beinahe wieder Captain Avenger gesagt. Der beste Captain America Film mit dem hervorragenden ist, wie heißt er jetzt gleich nochmal?
Chris Evans,
der den Steve Rogers spielt. Und dann haben wir auch ein paar andere coole Schauspieler. Zum Beispiel haben wir Scarlett Johansson, die da mitmacht, als Black Widow. Wir haben Samuel Jackson als Nick Fury, der auch eine Menge Screentime kriegt. Und wir haben einen wunderbaren Bösewicht, nämlich den Robert Redford. Der spielt Alexander Pierce, den heimlichen Chef von Hydra. Was man nämlich natürlich wissen muss, ist, dass es gibt ja diese gute Organisation S.H.I.E.L.D. und die böse Organisation Hydra. Und was dann rauskommt in diesem wahnsinnig tollen Film, ist, dass Hydra schon seit Anfang an S.H.I.E.L.D. unterwandert hat und heimlich sie für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Und jetzt haben sie den ultimativen Plan, sie wollen drei riesige fliegende Flugzeugträger in die Luft bringen und dann irgendwie Hunderttausende oder Millionen von Menschen umbringen. Also alle, die ihnen irgendwie nicht genehm sind, wollen sie alle auf einmal mit diesen riesen fliegenden Festungen dann halt irgendwie killen, und das ist so der große böse Plan von Hydra. Und und was setzen sie noch ein? Sie setzen einen komischen, geheimnisvollen Bösewicht ein, der einen metallenen Arm hat mit einem schönen roten russischen Stern drauf. Und dieser Typ hat anfangs auch eine dicke, fette Maske, man kann ihn gar nicht erkennen. Und das ist dieser besagte Winter Soldier, und der legt da ordentlich los. Und soll ich es verraten oder willst du es verraten? Wer ist denn dieser Winter Soldier?
Verrat du das ruhig.
Ja, es ist natürlich der Bucky, der beste Freund von Steve Rogers, damals aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs noch. Und wie wir alle wissen, da wir den ersten Captain America Film von den neuen auch gesehen haben, Bucky stürzt am Ende dieses ersten Films in die Tiefe aus so einem fahrenden Zug. Und wir denken alle, er ist tot, und alle denken, er ist tot, aber nein, er war nicht tot, er wurde geborgen, sein Arm war ab, und dann haben sie ihn noch abgesägt und haben ihm dann so den tollen Metallarm verpasst, mit dem er eigentlich auch einiges anstellen kann. Der ist relativ hart und der ist relativ stark durch diesen Arm. Und mit dem haben sie alle möglichen Versuche gemacht und haben sein Gehirn gewaschen, und er ist jetzt so ein russischer Mega-Bösewicht. Und der wird dann eingesetzt und als Captain America dann feststellt, dass es sein Freund Bucky ist von damals, der ihn auch aber erstmal nicht wiedererkennt, dann ist natürlich ein großes Drama vorprogrammiert, weil seinen besten Freund, den kann man natürlich irgendwie nicht killen, aber er muss dann trotzdem gegen ihn antreten, weil sie müssen ja diesen tödlichen Plan zunichte machen. Und was halt auch geil ist in dem Film, das muss ich echt mal erwähnen, das die Stelle, die mir am besten gefallen hat, es gibt relativ im ersten Drittel des Films wird ein Anschlag verübt auf Nick Fury, unseren Samuel L. Jackson mit seiner Augenklappe, den eigentlichen Chef von S.H.I.E.L.D. Und der fährt dann mit seinem Auto durch die Straßen und dann wird versucht, sich seiner habhaft zu machen. Und der hat so ein geiles Auto, was also wirklich tatsächlich erstmal ordentlich knallhart gepanzert ist, sodass sie zwar wie die Kranken auf ihn ballern können, ihn aber erst nicht klein kriegen. Und dann holen sie eine Ramme raus und wollen seinen Wagen so richtig schön zerstören. Dann hat er aber auch noch ein tolles bewegliches Geschütz im Auto und kann sich dann halt so gerade so noch so retten, obwohl sie sogar den Winter Soldier auf ihn angesetzt haben. Und diese Szene ist so mega geil, weil er quatscht halt die ganze Zeit noch mit seinem Auto und versucht da irgendwie den Motor wieder in Gang zu kriegen und zwischendurch haut er dann noch so raus, so, ja, hier, mach mal dies und das und so, nein, ist kaputt, sagt der Computer und der so, na, was ist denn hier noch in Ordnung? Und dann überlegt der Computer kurz und sagt, ja, die Klimaanlage ist 100% einsatzfähig.
Genau.
Und er hat also echt einen coolen, sehr guten gepanzerten Wagen. Und ja, dann später ist er dann auch scheinbar tot, aber natürlich nur scheinbar. Der Nick Fury, den kriegt ja so leicht niemand klein. Ja, und dann muss ich sagen, also allein was die Action-Szenen angeht, hat der Film mich restlos begeistert. Also die kämpfen da so genial gegeneinander. Da kommt ja dann auch dieser Typ dazu mit seinen Flügeln. Wie heißt der nochmal? Dieser
Falcon.
Falcon, genau. Ist ja auch so ein Militärkumpel von Steve Rogers, einer, also aus der heutigen Zeit, den er da irgendwie kennenlernt und so ein ganz cooler Type. Und der war an irgendeiner Geheimmission beteiligt und da haben sie so experimentell so eine Flügel ausprobiert, ne, so einem mechanischen Flügel, die hinten in diesem Rucksack sich einklappen können und mit denen kann er ganz wunderbar fliegen und da kann er auch alle möglichen Sachen mitmachen. Und ja, und der Film wird sehr dramatisch am Ende. Und ich meine, man kann es ja ruhig so, man muss ja eigentlich so ein bisschen, wollen wir die Sache so ein bisschen im Unklaren lassen, falls den irgendjemand noch nicht gesehen hat? Was meinst du?
Mach das mal ruhig, ja.
Ja, ne, also wir müssen jetzt nicht die letzte Wendung auch noch.
Im Gegensatz zu dem anderen Captain America Film sollte man sich den hier mal angucken, genau.
Genau, man sollte auch nicht alles wissen, dann hat man noch ein bisschen mehr davon. Ist zwar alles auch ein bisschen auf der Klischeeschiene, aber ist alles deutlich besser, deutlich hochwertiger und mit deutlich mehr Geld in die Wege geleitet. Und ich finde es also fantastisch, wie sie Computeranimationen mit Real-Action-Szenen da mischen und da wird einfach geil gekämpft und der moderne Captain America ist auch deutlich schlauer. Also der ist zwar auch irgendwie so ein Weichei auf eine Weise, aber er ist halt so ein wirklich netter Kerl und der hat wirklich Werte und die vertritt er und da kommt er auch nicht von ab. Der ist ja Captain America und man kann ihm wirklich vertrauen und er macht immer das Richtige und das ist halt fantastisch mit anzusehen. Ja. Ja, wie du gemerkt hast, die modernen Marvel-Filme, die habe ich natürlich auch alle gesehen, bis auf den letzten hier, diese, wie heißt sie gleich, Captain Marvel, die habe ich mir noch nicht reingezogen.
Den habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
Ja, weil irgendwie hat mich, ich weiß nicht warum, aber die Origin-Geschichte von der interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht. Und die ist zwar sehr mächtig, aber ich habe ja immer ein Problem, wenn Superhelden zu mächtig sind. Sie ist ja eigentlich auf dem Level von Superman, mehr oder weniger, zwar mit anderen Mitteln, aber sie ist halt auch mega OP, wie die heute Kids sagen würden, overpowered. Und ja, also das gucke ich mir natürlich der Vollständigkeit halber dann irgendwann auch nochmal an, aber das ist jetzt auch nicht der wichtigste Film von allen. Nee. Aber dieses MCU, was hältst du denn eigentlich generell davon, dieses moderne MCU, wenn wir schon gerade beim Thema sind, können wir ein bisschen ausschweifen.
Mir gefällt es sehr, sehr gut aus diversen Gründen. Zum einen, weil sie halt wirklich Geld reinstecken, was man bei den früheren Filmen schlicht merkt, dass sie sich da gedacht haben, ach komm, das ist doch eh nur eine Comic-Verfilmung, das genau, ersparen wir uns. Das ist
noch nicht so ernst genommen, da waren Comics auch mehr so Kinderkram und so. Und so
vielleicht auch dazu, dieses alte Captain America Kostüm aus den 90er-Filmen ist von demselben Typen gemacht wie das alte Batman-Kostüm, also von den Burton-Verfilmungen. Und anscheinend hatten, also entweder ist Batman leichter, keine Ahnung, oder da haben sie mehr Geld reingesteckt oder mehr Mühe. Also ganz offensichtlich ging es auch damals schon, dass man ein Kostüm gut hinkriegen konnte.
Natürlich, der Tim Burton-Film, da ist eins der besten Batman-Kostüme aller Zeiten, finde ich. Der hat nämlich einen richtig dicken, fetten, steifen Gumminacken. Und sowas braucht ein Batman. Ja. Deswegen kann ich ja auch diese Filme mit, diese, wie heißen die drei von Christopher Nolan, die kann ich irgendwie nicht leiden, weil mir das Batman-Kostüm nicht gefällt. Der hat da sozusagen, das Kopfteil ist beweglich auf dem Hals aufgesetzt, ne? So dass er immer den Hals drehen kann. Und es sieht einfach scheiße aus. Und Batman, der braucht einfach so einen fetten Gumminacken. Ich kann es mir nicht erklären. Das macht ihn halt irgendwie mächtiger irgendwie. Ne? Und insofern gefällt mir eigentlich der Tim Burton Batman irgendwie, muss ich sagen, gefällt mir sogar am besten von allen. Also allein vom Look her. Ja. Von dem Film selber kann man ja halten, was man will. Ich finde die auch nicht so gerade schlecht. Also dieses dunkle und also das kann der Tim Burton schon sehr gut. Also
ja, auf jeden Fall. Sagen.
Der hat ja sogar auch den zweiten hat er auch noch gemacht, ne?
Genau, richtig.
Ja. Die ersten beiden Batman-Filme von 89 und 90 oder so, lass mich lügen, so in dem
ich
Dreh.
Ich weiß beim zweiten nicht mehr, wann der war, aber 90, 91
ja, irgendwie sowas. Ja, aber der zweite ist einfach auch geil. Da ist ja mit Danny DeVito als Pinguin, ne? Und da ist er auch der geilste Pinguin aller Zeiten. Keiner ist ekelhafter und fettiger und durchgeknallter als dieser Danny DeVito. Das ist grandios. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe nicht, dass sie den nochmal rebooten in irgendeiner Form, weil also kann man einfach nicht besser hinkriegen. Manche Sachen kann man einfach nicht verbessern.
Ich überlege gerade, haben sie den Pinguin nicht in der Gotham-Serie wieder.
Ach, stimmt, da gibt es auch einen, glaube ich, der so mehr menschlich ist oder so, ne?
Genau, also ich habe Gotham nur die ersten paar Folgen gesehen und deshalb, aber es gibt doch irgendeinen Typen, der halt dann mit, also dann wahrscheinlich irgendwann der Pinguin wird mit seinem bürgerlichen Namen. Ich habe aber vergessen, wie der Pottelkopf, ich weiß es nicht mehr. Da kenne ich mich leider nicht gut genug aus.
Ja, nee, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber. Abgesehen, also ich finde halt auch das moderne Marvel Universe wirklich grandios, was sie da aufgezogen haben. Also 22 Filme in was weiß ich, 10 Jahren jetzt, ne? 10, 11 Jahren ungefähr. Und wirklich eine kontinuierliche Steigerung mit ein paar Sachen, die halt nicht so dolle waren, wie zum Beispiel der erste und zweite Thor-Film, die waren noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand ich. Gehen aber auch, weil auch wichtig, die Story zu finden und spätestens beim dritten Thor-Film haben sie es ja dann auch eine geile Mischung hingekriegt. Ja, da haben sie sich deutlich gesagt, wir müssen lustiger werden.
Ja, darüber wäre jetzt zu reden, aber ja
das ist schon jetzt. Findest du das jetzt nicht so die richtige Richtung? Ist dir das jetzt zu lustig oder?
Ja, das ist tatsächlich, also der Witz ist, ich mag die ersten beiden Thor-Filme auch nicht unbedingt. Die sind okay, aber die waren mir eigentlich zu ernst, zu, was weiß ich, Shakespeare-haft, alles. Aber dann den dritten so umzukrempeln und eigentlich einen Guardians of the Galaxy draus zu machen,
stimmt.
So rein vom Stil her, das ging halt auch nicht an mich, weil ich dachte, hey, ihr habt euch zwei Filme lang Mühe gegeben, weil ich meine, in Avengers war er jetzt auch nicht gerade der Wonneproppen, der total nette Kerl. Und dann kommt dieser Film. Und also irgendwie.
Ja, die wollten, glaube ich, einfach mal die private Seite von Thor
mal
zeigen. Genau. Dass er nämlich halt auch einfach ein witziger Typ ist. Und das ist er ja auch. Und ich finde, es geht schon in die richtige Richtung. Du darfst nicht vergessen, der erste Thor-Film war, glaube ich, von Kenneth Branagh. Und der ist ja bekannt dafür, dass er am liebsten eigentlich immer nur Shakespeare verfilmt. Und alles, was er verfilmt, wirkt auch immer wie Shakespeare. Von dem gibt's ja auch, von dem Kenneth Branagh ist ja auch dieser komische Van Helsing-Film. Ich weiß nicht, ob du dich an den, nee, nicht der Van Helsing, sondern es gibt noch so ein, oder ist es sogar der Van Helsing?
Ich glaube also nicht, dass Van Helsing von dem war.
Kann sein, dass ich da irgendwas durcheinander bringe, aber der hat irgendeinen Film gemacht, wo auch irgendwie das Monster von Frankenstein mit bei ist.
Ach ja, doch, ja, das hat er gemacht, aber der hieß nicht Van Helsing. Aber ja.
Da gibt's aber auch so einen. Irgendwie, naja gut, da bringe ich wahrscheinlich was durcheinander, aber der Kenneth Branagh ist auf jeden Fall für den ersten Thor-Film verantwortlich und deswegen ist das alles halt auch so eine, mehr so eine ernste Angelegenheit und so eine tragische und hier und Valhalla und die Götter und das muss ja alles gewürdigt werden in theaterspielartiger Form. Na gut.
Und, ja, wobei du auch sagen musst, der erste Captain America ist auch ein sehr, sehr tragischer Film, nur funktioniert die Handschrift wahrscheinlich des Regisseurs, vielleicht auch des Drehbuchs, einfach viel, viel besser.
Obwohl ich ehrlich auch sagen muss, dass ich beim ersten Mal gucken, als ich den ersten neuen Captain America gesehen habe, war ich enttäuscht. Weil ich hatte einfach nicht erwartet, dass das alles nur in der Vergangenheit spielt. Also, und da war ich jetzt völlig, von Anfang an völlig perplex. Und den kann man eigentlich, der ist ein guter Film, den man später nochmal gucken muss, wenn man nochmal wissen will, wie kommt es dazu? Und er fügt sich ja eigentlich ganz gut ein ins Universum und erzählt da eine wichtige Geschichte. Aber das wird einem eigentlich erst im Nachhinein so klar. Als ich ihn zuerst gesehen habe, dachte ich, naja, gut, okay. Und will ich auch eigentlich alles nicht wissen, so, sondern ich will jetzt hier den Captain in Action sehen, und zwar in unserer Zeit, und das wurde einem ja dann so gar nicht geboten, da war ja ein ganz Film-Origin-Geschichte. Ja. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, der zweite hat es ja für mich dann wieder rausgeholt, der war wirklich super, und der dritte, Civil War, ist ja eigentlich auch ein mega klasse Film. Also allein, ja, wenn ich da an diesen Kampf denke zwischen Cap und Iron Man, der hat wirklich alles in Schatten gestellt, was bis dahin zu sehen war. Mhm. Ja, da war ja auch das erste Mal, dass sie wirklich so richtig ein paar so richtig aufeinander losgelassen haben, ne? Da war ja irgendwie, da war ja der Film mit Daniel Brühl, ne? Der dritte,
genau, Civil richtig, War, ja, ne?
Der dann die alle gegeneinander aufgebracht hat, und dann mussten sie dann wirklich gegeneinander antreten, weil irgendwie gab es ja von der Regierung dann irgend so ein Ding, so, die sollten dann irgendwie unter staatliche Kontrolle gebracht werden und nicht mehr selber entscheiden dürfen, wann sie jetzt was machen. Mhm. Und dann waren die Hälfte der Avengers waren dafür, die andere Hälfte war dagegen, und dann gab es das Team Cap und Team Iron Man. Und die sind ja dann wirkungsvollst auf dem Flugplatz gegeneinander angetreten. Auch grandioser Film. Ne? Auch ein fantastischer erster Auftritt von dem neuen Spider-Man, der inzwischen jetzt auch schon seinen zweiten Solo-Film kriegt demnächst. Und insofern ist Civil War eigentlich fast noch bombastischer. Aber mir hat der Winter Soldier, um nochmal drauf zurückzukommen, der hat mir wirklich besser gefallen. Als ganzer Film funktioniert der einfach super.
Ja, du hast vorhin mal das Wort CGI in den Mund genommen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, wie viel, aber ich habe zigmal jetzt gelesen, dass die Russos sich bemüht haben, in dem Film möglichst wenig CGI zu verwenden, ja, und möglichst viel zu bauen. Richtige Kämpfe halt nicht wie, was weiß ich, es gibt diverse, gerade in den späteren Filmen gibt es halt so diverse Kämpfe, wo ich denke, ja, okay, das ist ein bisschen so weniger, mal einfach zwei Typen, die sich prügeln, wäre mir lieber als jetzt das. Und das haben sie bei diesem Film halt echt durchgezogen.
Ja, das stimmt, das ist richtig gut. Aber es gibt halt genug CGI-Szenen, wie zum Beispiel das, wo er verfolgt wird, und dann kommt dann so ein Flugzeug noch an, und dann muss er das Flugzeug kaputt machen, und dieses ganze Ding ist natürlich komplett digital. Aber du hast natürlich recht, die einzelnen One-on-One-Kämpfe, die da so kommen, und dieses Geballere, und dann gibt's ja ständig, kommen sie ja immer wieder in Kontakt mit dieser komischen Eingreiftruppe von Soldaten, ne, irgendwie. Mhm. Und da ist halt wirklich gute Oldschool-Action angesagt. Also wirklich fantastisch gemacht. Und die kämpfen halt auch schnell, so wie man es heutzutage gewohnt ist. Aber trotzdem sind die Szenen auch nicht zu kurz geschnitten. Ja. In dem Film haben sie meiner Meinung nach alles richtig gemacht, vom Timing her auch und vom Pacing. Und es macht richtig Spaß, den zuzugucken. Und da sieht man auch, was Scarlett Johansson halt drauf hat, ne? Die als Black Widow ja nicht über Superkräfte verfügt, aber doch überzeugend kämpfen kann. und sie macht die ist ja in jedem Film anders. Also in jedem Film ist ja auch eine andere Black Widow tatsächlich. Das finde ich auch immer lustig zu beobachten. In jedem Film hat sie eine andere Frisur natürlich. Figur wahrscheinlich ein bisschen nur, aber eine andere Frisur. Ich erinnere mich, im ersten Film, wo sie auftritt, ist es, glaube ich, Iron Man 3. Da ist sie am Anfang noch so die Angestellte so, und keiner weiß, dass sie irgendwie Black Widow ist. Und da ist sie dann, da hat sie dann so komische rote Zwirbellocken, und dann hat sie im nächsten Film hat sie dann blonde Haare mal oder sowas, und dann in dem Film hat sie wieder jetzt komplett rote Haare, ganz glatt aber, und ist auch ziemlich gebräunt, also wahrscheinlich kamen sie da gerade aus dem Urlaub, wo sie es dann gedreht haben, also da wirkt sie extrem cool, und aber trotz allem hat es halt wie bei allen MCU-Filmen eigentlich gibt es immer genug Raum auch für die Entwicklung der Charaktere, ne? Das finde ich, also das machen sie sehr viel besser als zum Beispiel im DC-Universe, wo sie nur so ganz langsam so in die Nähe kommen, so, aber
ich mag halt einfach so Kleinigkeiten, gerade wenn in dem Film, es ist ja mal die Rede davon, so und so viele Millionen Menschen würden dann ausgelöscht werden, zukünftige Bedrohungen, und dann fällt halt einfach mal der Name von Stephen Strange, der mir nichts gesagt hat.
Genau.
Aber jetzt, wenn ich den Film jetzt gucke und dann weiß, okay, ein paar Jahre später gab es dann den Doctor Strange-Film.
Ja, gar nicht mal so lange später. Zwei Jahre später schon.
Ja, okay. Das war einfach so, das ist so nett, wenn du später guckst, dass du dann merkst, hey, oh, guck mal,
passt halt,
das haben sie
halt
alles
rein. Und eben. Jeder Film enthält Verweise auf andere Filme wieder, und jeder Superheld kriegt ja auch eigentlich seinen eigenen Film dann ab, wo er nochmal so seine eigene Geschichte ein bisschen erzählen kann, und die sind dann alle auch bewusst mal ein bisschen kleiner gehalten. Und wirklich fantastisch.
Ja. Und ich meine, gerade auf den Film bauen sie ja dann auch Endgame mit auf.
Ja.
Also allein das zeigt ja schon, dass er anscheinend auch, also entweder einfach nur wunderbar in die Story gepasst, oder die Macher selber wissen, dass sie da einen wirklich guten Film gemacht haben.
Genau. Na, wie sieht's denn aus jetzt hier mit den beiden letzten Filmen? Wir können ja mal versuchen, spoilerfrei. Du hast ja inzwischen Endgame auch gesehen, oder?
Ja, habe ich.
Genau, wir können ja mal das Kunststück versuchen und hier komplett spoilerfrei über die letzten beiden Filme des bisherigen Stage vom MCU sprechen, nämlich hier, wie soll man die nennen? Avengers Infinity War, wie sie ja einfach heißen, und Avengers Endgame, die beide ja zusammen, fast 6-stündigen Film ergeben. Also finde ich einfach grandios. Also sie haben wirklich alles versucht, was möglich war, um irgendwie das alles auf einen Punkt zu bringen. Und haben sich bis zum Ende, steigern sie sich in noch und noch und noch und noch mehr Superlativen, bis du wirklich alle Leute beieinander hast, die jemals in diesem Universum aufgetreten sind. Das Endgame ist wirklich ein ansprechendes, richtig geiles Endgame. Da kann man im Detail über Logiklöcher reden, noch und nöcher, ist mir so scheißegal. Mir haben diese Filme mega gut gefallen. Und ich fand es auch super, dass im Kino ohne Pause Endgame, der 3 Stunden und 2 Minuten lang ist, dass sie den komplett durchgezeigt haben und ich war baff vom Anfang bis zum Ende. Hat mich null gelangweilt und ich habe keine Sekunde gedacht, ach, ist der Film zu lang. Fantastisch, ja. Wobei natürlich da dieses strange Ding gibt, dass irgendwo Thanos, der Bösewicht, dass sie den auch so geil gestaltet haben, dass man tatsächlich auch mit ihm mitfiebern kann und dass es auch möglich ist, dass man irgendwann die Seite wechselt und denkt, ja, eigentlich ist Thanos ja hier der einzig Vernünftige und die anderen, die drehen ein bisschen zu sehr am Rad, wa? Also ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, das halbe Universum mal auszulöschen, weil danach ist echt mal Ruhe und so und eigentlich sollten sie ihm dankbar sein, aber nein. Es kommt alles anders und die Guten gewinnen wieder.
Ja, also Ich würde nie so weit gehen, dass ich sage, man könnte jetzt mit ihm mitfiebern. Dafür habe ich.
Er hat mich wirklich bewegt.
Also das, wirklich, um Gottes Willen, ja, das auf jeden Fall.
Das für eine computeranimierte Figur mit dem
Gesicht. Wollte ich gerade sagen. Wobei ich ihn trotzdem nicht mag, also von der Optik her. Ich weiß, sie haben sich bemüht, da nah an was weiß ich mal auch mal ranzukommen. Aber ich mag diese Figur einfach nicht. Da mag der noch so gut computeranimiert sein und noch so.
Er ist ja gar nicht perfekt computeranimiert. Also So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich habe das in jeder seiner Bewegungen gesehen, obwohl sie haben halt versucht, es so groß und schwerfällig auch zu machen, so ein bisschen. Aber sie haben es, irgendwo haben sie die Kurve nicht ganz gekriegt und man sieht ihm an, dass diese Bewegungen irgendwie ja ein bisschen unecht sind. Ich kann dir nicht anders helfen.
Ich nehme mal an, das ist jetzt dieser Bereich, dieses Uncanny Valley. Wenn du zu nah an irgendwas dran bist, was du kennst, dann kommt jede Kleinigkeit komisch rüber.
Ja. Kann natürlich sein. Also ich bin mir sicher, sie haben sich da unendlich viel Mühe gemacht. Und es ist auch fantastisch animiert im Endeffekt. Also da kann man gar nicht meckern. Aber irgendwas an ihm war halt immer noch ein bisschen künstlich. Und das, ich weiß nicht, ob das absichtlich jetzt war oder ob sie das einfach nicht weggekriegt haben. Da kannst du noch so sehr irgendwie Lichteinfall und tiefschürfende Einzelheiten der Haut zeigen oder sowas. Aber technisch gesehen natürlich eine Meisterleistung, aber trotz allem, ja, aber das hat mich nicht daran gehindert, Thanos geil zu finden, einfach weil er mich einfach bewegt hat, seine Beweggründe und wie er das, seine Entwicklung wird so ein bisschen gezeigt und wie er die Gamora kennenlernt und wie er sie aufnimmt als seine Tochter. Und du siehst wirklich jede Nuance von ihm. Das Gute und das Schlechte und aber auch das Ehrenhafte. Er hat da durchaus Ideale und auch Werte, die er vertritt und von denen weicht er ja nicht ab. Ist ja nicht so, dass er einfach nur abgrundtief böse ist und einfach nur keine Moral kennt und kein gar nichts, sondern er macht sich wirklich einen Kopf drüber. Ja. Er ist so wirklich ein intelligenter Typ auch und so und und hat halt irgendwie immer noch ein Ass im Ärmel, so, dass er selbst bei den aussichtslosesten Kämpfen, das finde ich so fantastisch an dem Thanos, dass er wirklich auch bei Kämpfen, wo du denkst, okay, jetzt dürfte er wirklich keine Chance mehr haben, da zieht er doch noch ein Ass aus dem Ärmel und kann doch nochmal sein Leben retten in irgendeiner Form. Das ist schon irre, wie sie das gemacht haben. Und auch diese Menge, diese unfassbare Menge an beweglichen an Menschen und Superhelden und Zeug, was sie da einfach so animieren, als wäre es gar nichts. Das ist absolut unvorstellbar. Sowas habe ich bisher wirklich noch nicht gesehen. Also bei diesem Endgame treten ja wirklich dann alle Helden, die man sich so vorstellen kann aus dem bisherigen MCU, treten irgendwie gegen alle möglichen Bösewichte, also eine ziemliche Horde von gesichtslosen, gleichartigen Monstern an. also da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt meckere ich nicht mehr, jetzt lasse ich mich einfach nur noch berauschen hier, und das war auch ein wirklicher Rausch, vor allem Endgame. Also welcher hat dir denn besser gefallen, Infinity War oder Endgame?
Ist ein bisschen schwierig. Also genau genommen gefällt mir am besten an den ganzen 6 Stunden so die erste Stunde von Endgame.
Mhm. Okay.
Einfach, ja, weil das
die Konsequenzen zeigt, ne?
So eben, es zeigt die Konsequenzen. Es ist am wenigsten Bang, Boom, Bang.
Hätte man und gar jetzt, nicht erwartet, ne?
Dass genau, so und jetzt gerade im Vergleich auch zu dem alten Captain America fällt mir halt auch wieder auf, dass sie logischerweise immer noch mehr und noch mehr und noch mehr draufsetzen müssen. Und ich brauche kein CGI-Gewitter. Weil sie es geschafft haben, in diesen 11, also in diesen 22 Filmen oder in diesen 11 Jahren, die Figuren so gut darzustellen, dass ich halt mit irgendwelchen Typen in komischen Kostümen mitleide.
Ja,
und wenn die dann, ne, da verzweifelt sind, dann glaube ich das denen,
ja,
weil ich ihre Handlungen verstanden habe bis dahin.
Genau, und weil die so viel Raum zur Entwicklung hatten, jeder einzelne von denen, dass man wirklich auch jeden einzelnen glaubt, schon sehr gut zu kennen, wie so einen alten Freund oder so, ne?
Genau.
Das ist das, was sie wirklich dann auch bewusst, glaube ich, gemacht haben und was halt auch wirklich wunderbar funktioniert. Und da müssen sie bei DC natürlich noch eine Menge draufpacken, um da irgendwie auch nur entfernt ranzukommen. Ja. Ich glaube, bei DC gibt es demnächst das Sumpfmonster. Ne? Das haben sie irgendwie neu aufgelegt. Davon habe ich jetzt schon einen Trailer gesehen.
Okay.
Und das, da gibt es ja auch so einen fantastischen 80er- oder 90er-Jahre-Film. Mhm. Mit so einem schönen grünen Gummimonster, der eigentlich auch sehr gut ist, den ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Und in dem neuen, da wird es als sehr geheimnisvoll gemacht. Da siehst du das Monster nur einmal für eine Millisekunde am Ende des Trailers, so ganz kurz sein Gesicht. So. Und ansonsten ist das alles ein ziemliches Geheimnis. Und irgendwie wird da der Sumpf irgendwie mit irgendwelchen Chemikalien vollgepumpt. Und da wird dann irgendwie giftiges Zeug frei. Und na, wie man das halt sich so vorstellen kann.
Ja.
Und könnte auch gut werden. Ich muss auch ehrlich sagen, dass Justice League mir bisher von den DC-Filmen am besten gefallen hat.
Ja, ich gebe zu, ich fand den gut.
Ich fand den auch nicht schlecht. Also ja, mal davon abgesehen, dass der Flash, der sollte so die Art der Running Gagman sein, wie Spider-Man bei dem MCU, und das hat nicht funktioniert für mich. Also seine Witze waren blöd und lahm und unpassend, und ich fand den jetzt überhaupt nicht lustig. Aber der Film insgesamt, der war gut. Vor allem hat er ja dann auch diesen Cyborg gehabt, der dann auch irgendwie immer cyborgiger wird und sich immer mehr verändert im Laufe der Zeit, und das war schon ganz cool gemacht, und es hatte auch seine dramatischsten Szenen, und insofern kann ich da gar nicht meckern. Und Ben Affleck ist für mich der beste Batman aller Zeiten. Also der kommt da locker an den Tim Burton ran, weil er hat einfach diese Gravitas, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, der hat diese Schwere, diese Massigkeit und diese vielleicht fast schon zu übertriebene Batman-Stimme. Also er ist ja am übertriebensten von allen. Wenn der irgendwie ein Wort als Batman von sich gibt, dann ist es wirklich so, I'm Batman. Also ich kann es gar nicht sehen. Also es ist wirklich noch kranker als bei den anderen. Das war eine Spur, eine Prise zu übertrieben. Aber ich finde, ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber ich finde den Batman als am allergeilsten. Auch wie er gegen Superman antritt bei Batman vs. Superman. Aller Ehrenwert.
Ja, ich gebe dir recht. Was mich dabei am meisten allerdings freut, ist, ich habe so viele Podcasts oder Besprechungen im Vorfeld gehört und gelesen, als dann eben klar war, dass Ben Affleck der neue Batman wird. Und alle haben sich gesagt, boah, wie kann man nur, doch nicht den Kerl. Und das wird ja total mies werden. Und dann kam welcher war das dann, der
Batman
erste?
Batman vs. Superman.
War der erste, ne? Mhm. Dann kam dieser Film und alle haben sie gesagt, boah, war der Film scheiße, aber Ben Affleck, hey, der war super.
Ja.
Danach haben sie jeden anderen DC-Film immer runtergemacht und haben sich einen Dreck drum gekümmert, dass sie ein halbes Jahr vorher alle, wirklich alle gesagt haben, das kann der nicht, der hat da nichts verloren, der gehört weg. Und das hat ihn so...
Ein super Schauspieler, ich liebe ihn total.
Eben, der ist ein super Schauspieler, ist ein super Typ. Und also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber so alles, was man über ihn mitkriegt, zeigt so, hey, der könnte das. Und dann haben sie ihn fertig gemacht im Vorfeld. Und dann ist er der einzige Lichtblick für die meisten gewesen. Ja. Das fand ich so schön.
Hm, ganz genau. Hm. Ich meine, er hat auch einfach einen super Kampfstil. Also so wie der als Batman kämpft, ne, wie er die Gegner in den Boden rammt mit purer Wucht und die Leute so auflaufen lässt. Und also der hat ja so eine spezielle Art zu kämpfen. Also man versucht ja immer so jeden auf eine besondere Art darzustellen, so seine Besonderheiten hervorzukehren, ne? Und wie er dann gegen Superman antritt in seiner Mega-Rüstung da, Alter, und dann im Endeffekt besiegt er ja Superman sogar. Also, das kann man ja schon mal verraten, weil DC ist ja eh für den Arsch, da können wir auch spoilern. Nee, wie er Superman tatsächlich mit Kryptonit-Speer am Ende, eigentlich könnte er ihn killen, aber dann stellen sie ja fest, dass beide Mütter von ihnen Martha heißen und dann sind sie ja die besten Freunde.
Ja.
Okay, lassen wir die Logik mal kurz außen vor. Aber ja, also der Batman, der ist wirklich sehenswert. Und ich finde auch bei Batman vs. Superman, der Film ist insgesamt natürlich schlecht, aber er hat ein paar Stellen, die mich echt von den Socken gehauen haben. Mhm. Also als Beispiel, der erste Auftritt von Wonder Woman, den kannte ich zwar leider aus dem Trailer schon, aber weil sie den da leider gespoilert haben, den Auftritt, aber der kam im Film perfekt rüber. Und da hatte ich richtig Bock auf Wonder Woman und dann war leider Wonder Woman auch nicht so der Knaller. Aber na gut, egal, sie sieht einfach toll aus. Also diese, wie heißt sie, Gal Gadot oder diese Schauspielerin, die ist einfach, wow, da fliegt mir doch das Blech weg. Also das ist mal wirklich eine Wonder Woman. Also die würde ich ja auch nicht aus dem Bett schmeißen. Also ganz ehrlich, was für eine Frau. Und insofern haben sie da eigentlich auch alles richtig gemacht. Also selbst einen schlechten Film hat mir toll gefallen, weil ich sie einfach nur gern angucke. Mhm. Und was war da noch Geiles in Batman vs. Superman? Da war doch irgendwie, was war da das, die geilste Szene? Ja, also eigentlich, ich muss es sagen, dass auch der viel gescholtene Typ, der den Lex Luthor spielt,
Der hat
einfach die geilste Szene, dass er einfach den Mumm hat, sich Superman entgegenzustellen, wobei immer die Chance ist, dass er sofort in einem Wutanfall irgendwie jetzt von ihm zu nichts zermatscht wird, dass er echt es bringt, ihm die Fotos zu zeigen, so hier, guck mal, ich habe deine Mutter entführt und du wirst jetzt gegen Batman kämpfen, ob du willst oder nicht, also ihr tretet jetzt gegeneinander an, es ist, was ich will und du machst das, war. Und er als normaler Mensch ohne Superkräfte, es schafft Superman sozusagen seinen Willen aufzuzwingen, das ist einfach grandios, ne? So dieses Risiko, dass er das eingeht, ne? Das ist halt das Wahnsinnige beim Lex Luthor, was er da eigentlich ganz gut rüberkriegt. Das ist ein ganz anderer Lex Luthor Ansatz als bei den alten Filmen, aber
das stimmt.
Also wirklich komplett anders. Wie hieß der nochmal, der den alten Lex Luthor gespielt hat in den ersten
Filmen? Ich überlege gerade verzweifelt. Royal Tenenbaum spielt er ja auch.
Ja, genau. Das ist der, genau, wie heißt er gleich? Wie heißt er gleich?
Es fällt mir gerade nicht ein. Der neue Lex Luthor hieß Jesse Eisenberg, aber wie hieß der alte? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr.
Kein Problem, das wird dir live Research gemacht. Erzähl du mal was, ich gucke gleich mal kurz nach.
Jo. Also Gene Hackman, genau. Ich möchte auf jeden Fall sagen, dass mir der Wonder Woman Film gefallen hat.
Okay.
Der Solo-Film. Aber Gott,
ja, eben das sei. Die Kämpfe waren okay, aber insgesamt hat sich mir das jetzt nicht so ganz erschlossen. Vielleicht wird ja der nächste besser. Der nächste spielt ja dann, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg oder so. Der erste war
in den 80ern.
Ach ja, genau, 1980ern. Mhm. In den 80ern, stimmt. Ja, sowas war das. Okay, da hat sie eine Chance, dann nochmal alles gut zu machen. Also man muss jetzt auch wirklich einen Wonder Woman Film nach dem nächsten drehen, bevor die Frau zu alt ist. Das ist ja meine persönliche Meinung. So viel Material wie möglich. So. Und dann, liebe Gal Gadot, dann bitte noch eine Adult-Version. Das wäre es doch wirklich. Na gut, lassen wir das. Ja, also ich meine, total cool. Ne? Ich meine, erstes Mal wollten wir nur über Captain America sprechen und jetzt haben wir uns irgendwie das gesamte MCU und auch noch DC-Universe vorgenommen.
Genau.
Also kein Podcast ist besser als der Movie-Kompott. Wir geben alles preis und wir sagen wirklich, wo es lang geht. Denn es gibt einen anderen Podcast, einen Film-Podcast, der von sich behauptet, der wirklich wahre, einzige Film-Podcast zu sein. Aber es tut mir leid, das sind wir leider, ne? Also ihr könnt ja gerne mal mit uns ein Crossover machen. Ich meine nämlich die beiden vom Lichtspielhaus. Mhm. Ich werde die tatsächlich mal anschreiben, weil ich finde die auch total lustig. Die machen auch schon seit 150, 160 Folgen oder so. Geben die ihren Senf zu allem ab, wa? Und die haben ja auch eine ganz eigene Meinung. Da, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Ich habe den ja mal empfohlen.
Mhm, genau. Und schreib sie ruhig mal an, ich bin gespannt.
Ja, ich schreibe die wirklich mal an. Also die sind grandios. Dann können wir dann nämlich, die machen auch immer, haben immer einen Podcast getränkt, ne? Und die machen auch immer leere Versprechungen, was sie so als nächstes machen wollen. Das finde ich auch immer ganz klasse, dass sie gleich sagen, hier, das sind unsere leeren Versprechungen. Weil dann muss man ja nichts einhalten. Und das ist witzig, der eine ist, glaube ich, in Bayern oder so und der andere wohnt in Berlin jetzt zurzeit, kommt nicht aus Berlin, aber wohnt hier. Und insofern hat es auch immer so einen leichten Lokal-Touch, ja. Hier so ein bisschen was von Berlin erzählt. Die sind ja auch immer ein bisschen ausschweifend. Hm. Okay, so viel zu Captain America. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Wir müssen aber auf jeden Fall Leute, es tut uns, also mir tut es wirklich super leid, dass wir beim letzten Mal völlig vergessen haben.
Moment, bevor du in die Richtung abbiegst, eine Kleinigkeit möchte ich loswerden. Ein einziges,
so viel du willst.
Eine einzige Kleinigkeit bei diesem Film, bei dem ursprünglichen Film, über den wir geredet haben, nämlich dem zweiten Captain America Film, erzählt Nick Fury von seinem Großvater, der ja dann als, als Liftboy mehr oder als wie hat das, Elevator Operator, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Deutschen hieß, peinlich. Ja, ja. Also auf jeden Fall erzählt dann der Geschichte eben von seinem Opa, wie er da sein Geld und eine, ich glaube, 22er Magnum immer durch die Gegend trägt, um dafür zu sorgen, dass seine Familie es mal besser hat. Und im wirklichen Leben war der Großvater von Samuel L. Jackson genau das. Ach. Er hatte diesen Beruf.
Hat er seine persönliche Geschichte da eingebracht?
Wie nice. Ich nehme es mal an, ja. Und das fand ich einfach großartig. Ich dachte, das sollte man erwähnen.
Ja, das muss man sogar erwähnen. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ja irgendwie vor allem eigentlich völlig unnötig. Aber andererseits waren sie vielleicht froh, dass sie eine Vorgeschichte einfach gekriegt haben. Ja. Bestimmt hat er dann gesagt, so hier, guck mal hier, mein Großvater, das war so interessant. Lass uns das doch einfach daneben, weil euch hier nichts einfällt. Also.
Vielleicht noch ganz lustig, der Cap hat ja immer so eine Liste mit Sachen, die er noch kennenlernen muss. Mhm. Und die ist von Land zu Land unterschiedlich.
Echt?
Also in der französischen Version, warte mal, was wird Daft Punk erwähnt und das fünfte Element, der Film. In der spanischen Version die Héroes del Silencio.
Ist doch nicht wahr.
Und so weiter und so fort. Ja, ja. In den USA Star Trek und Star Wars und was weiß ich, also sehr putzig.
Okay, ich habe eigentlich von der Liste nur mitgekriegt, wo er am Anfang vom zweiten Teil da immer den überrundet so und dann sagt er ihm so unter anderem so, hier, du musst mal Marvin Gaye hören, die eine Platte, so, die wird dir alles erzählen über die letzten 70 Jahre. Und das trägt er dann in sein Büchlein ein, aber was da sonst so drin steht, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es, wie, also ich kenne ja das Problem bei den Pixar-Filmen, dass dann im Kino die deutsche Version läuft und sobald es auf Blu-ray rauskommt, ist dann nur noch die Originalversion drauf. Mhm. Es kann sein, dass es da ähnlich war. Also hier steht zum Beispiel, dass in der englischen Version in dieser Liste Beatles, Sean Connery und Sherlock steht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dann auf der Blu-ray zu sehen ist. Im Kino erinnere ich mich nicht mehr dran, was ich gelesen habe oder was ich damals gesehen habe. Ich fürchte, jetzt haben wir alle nur noch die US-Fassung. Aber egal, ich fand das putzig.
Interessant. Na, was ich noch gesehen habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich die lange Version kenne von Captain America Winter Soldier, gibt es nämlich zwei Versionen bei Amazon Prime. Oh. Und zwar, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil man die trotzdem kaufen muss. Mhm. Und zwar die eine, die deutsche, die mit dem deutschen Titel Return of the Avenger bla bla bla, da ist die, der ist 2 Stunden 36 lang. Und dann ist diese Version, die Captain America Winter Soldier heißt, die es auch aber auf Deutsch gibt, die ist 2 Stunden 10. Das ist schon ein Unterschied. Also 26 Minuten länger.
Das also kapiere ich auch nicht.
Das würde ich jetzt gerne mal lösen, das Problem, aber ich hatte keinen Bock, da irgendwie 13,99 für den Film auszugeben oder so. Ja. Oder, na gut, ich glaube, digital kann man den gucken, dann irgendwie für 3,99 oder so, die eine Variante. Also ich würde mir dann eher nochmal die längere Variante vielleicht nochmal reinziehen und dann mal gucken, ob mir da irgendwas auffällt. War mir jetzt nicht bewusst, dass es da so unterschiedliche Varianten von gibt.
Kann ich mir vorstellen. Dass
irgendwie nebeneinander einfach bei Prime da irgendwie rumstehen in dieser Bibliothek da und
Also ich glaube, es gibt auch nicht genug Deleted Scenes, die man da reinpacken könnte.
Tja.
Ich gucke gerade mal noch bei Schnittberichte, aber ich glaube nicht, dass da was war. Nee. Ich weiß gar nicht, nee, da gibt es überhaupt nichts. Also, nee. Also, ich wüsste nicht, was das sein soll. Wenn du dir mal die 4 Euro leisten willst, dann gerne. Aber wäre mir gerade ein völliges Rätsel.
Was ich noch hier so an Trivia habe, kann ich ja auch noch von mir geben, weil ich es gerade bei Wikipedia sehe. Am Startwochenende hat der Winter Soldier in den Vereinigten Staaten 95 Millionen US-Dollar eingespielt. Bis dato beste Premiere im Kinomonat April. Okay. Und mit 36,9 Millionen stellte Return of the First Avenger außerdem einen Rekord für das beste Einspielergebnis eines einzelnen Tages im Kinomonat April auf.
Okay.
3 Wochen auf Platz 1 der US-Kinocharts, was für heutige Zeiten viel ist. Hm. Gesamtspielergebnis liegt bei über 710 Millionen Dollar. Damit der 11. erfolgreichste Film des Marvel Cinematic Universe. Also gar nicht mal der super erfolgreichste, aber ich meine 700 Millionen Dollar. So viel hat der mal beileibe nicht gekostet. Nee. Selbst wenn er 200 Millionen gekostet hat, was ich denen durchaus zutrauen würde, ist es ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und da wundert mich natürlich nicht, dass sie da bei Civil War dann noch mehr reingesteckt haben. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was der 90er-Jahre-Film eingespielt hat, aber ich würde mal davon ausgehen, dass der eher ein Flop geworden ist.
Der ist in den USA direkt auf DVD erschienen. Deshalb wird da nicht so viel bei rumgekommen sein.
Ja, hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt, den ins Kino zu stellen.
Nee.
Ja. Na gut, dann kommen wir aber jetzt wirklich zu unserem aktuellen Teil, den ich nicht missen möchte. Was hat uns in letzter Zeit begeistert irgendwie, oder was haben wir in letzter Zeit gesehen? Fang doch mal bitte an, Jürgen.
Ich habe gesehen das Ende der zweiten Staffel und die ersten mittlerweile 4 Folgen von der dritten Staffel von Lucifer. Aha. Auf Amazon Prime.
Ja, es wird ja dann mal groß gehypt auf der Startseite, aber allein deswegen wollte ich es bisher noch nicht gucken.
Ja, nee, mir gefällt es. Also es ist ein komisches Sammelsurium teilweise, weil natürlich die Grundidee, dass der Teufel jetzt dann eben einem Polizeidetektiv hilft und aber halt trotzdem nur mal der Teufel ist, ist ein bisschen seltsam. Und ich fand es in der zweiten Staffel auch bisher besser als jetzt in der dritten, weil sie es ja in der dritten ein bisschen zurückgefahren haben. Also in der zweiten Staffel kommt seine Mutter dann irgendwann auf die Erde. Also er hat nicht nur Vater, Gott, sondern eben auch noch eine Göttin, die sich mit seinem Vater, unserem Gott, überkreuzt hat und irgendwann auch bei der Hölle war. Und ach,
jetzt hast du mich verloren, ja.
Das ist so obskur, dass es wirklich, wirklich gut war. Und jetzt in der dritten Staffel haben sie das Problem, dass die Mutter halt nicht mehr da ist und sie diese Lücke noch nicht so recht gefüllt haben. Ich bleibe dran. Also es macht trotzdem Spaß, weil ich einfach dem Schauspieler auch gerne dabei zugucke, wie er dämonisch guckt. Aber ich warte eigentlich immer noch drauf. Es gab mal in der ersten Staffel, so gegen Ende, mal einen wirklich tollen emotionalen Moment, wenn er am Flügel sitzt und Klavier spielt. Und also das war wirklich toll. Und auf sowas warte ich eigentlich, dass das nochmal passiert. Aber egal, alles ist besser als das, was ich sonst gesehen habe, weil nämlich meine Kinder die ganzen Air Bud-Filme sich angeguckt haben. Die waren jetzt im Abstand von diversen. Ich erzähle es gleich, meine Kinder waren alle irgendwann mal in letzter Zeit krank. Und Air Bud ist eine Hundefilmreihe. Der erste Film ist, dass Buddy, ein Golden Retriever, lernt Basketball zu spielen. Oh. Also mit seiner Schnauze halt immer einen Basketball reinhaut. Und dann gibt es Filme.
Ist das Realfilm oder
Zeichentrick? Realfilm.
Okay.
Dann gibt es Fußball, es gibt Baseball, es gibt Football. Glaube, dass, und dann gibt es noch einen Film mit 4 Kindern dann von ihm, von Buddy, die dann eben diese einzelnen Sportarten wieder können. Also es ist unglaublich. Also ist halt so typische Disney, ich weiß gar nicht mal, ob es Disney ist, wahrscheinlich nicht, aber es ist halt so typische amerikanische Familienunterhaltung. Es tut niemandem weh, putzig bis zum geht nicht mehr. Nebenbei ist die Mutter halt noch irgendwann alleinerziehend, weil der Vater gestorben ist. Und dann lernt sie einen neuen kennen. Also so diese Dramatik ist dann immer so ein bisschen drin, weil natürlich die Kinder den erstmal ablehnen, bla bla. Und dann denkst du, ja, können wir bitte zu Ende kommen. Aber die Kinder hatten ihren Spaß, von daher passt das schon. Ich habe jetzt auch nicht ganz verfolgt die ganze Zeit. Das war mir dann doch irgendwann zu viel.
Verstehe.
Aber was ich noch so persönlich als Highlight hatte, war, ich habe mir vorgestern, glaube ich, dann Skyfall noch mal angeguckt.
Ah, okay.
Habe ich schon lange, wirklich lange nicht mehr gesehen. Hab
ist
den
das
damals
nicht das, wo die Außerirdischen da irgendwie die Welt überfallen?
Nee, du meinst Iron Sky.
Nee, auch nicht.
Skyfall ist James Bond.
Ach so, ist ja eine James-Bond-Film. Genau. Mhm. Ja, ich weiß jetzt, welchen du meinst.
Hm? Sam Mendes. Und der war richtig cool. Also es gibt genügend Leute, die, glaube ich, wirklich nicht mögen, aber ich fand den super gemacht. Der hat so einen schönen Bruch in der Mitte. Er zeigt so ein bisschen die Dynamik zwischen M und Bond nochmal richtig gut. Und so gegen Ende spielt der Film mehr oder weniger in den 60ern. Also die ganze Umgebung schreit danach so, ich bin alt, guck mal, aus dieser Zeit stammt James Bond. Aber es ist einfach schön. Also mir hat es total Spaß gemacht, den zu gucken.
Okay. Hört sich gut an. Na, du wirst lachen. Ich habe letztens den alten Hulk-Film gesehen von Ang Lee von 2003. Okay. Und ich finde den immer noch fantastisch. Ich kann nicht anders. Ich finde den super. Das ist eigentlich der geilste Computer-Hulk, den sie bisher so gebacken haben, weil der richtig einfach massig und fett ist. Und weil er springen kann wie sonst keiner, weißt du, der springt ja da kilometerweit durch die Wüste. Und der rastet so richtig schön aus. Und das Geilste ist, wenn er wütend wird als Hulk und die auf ihn schießen oder so zum Beispiel, das alles so schön abprallt an seiner Gummihaut so, dann wird er noch größer. Und dann wird er noch riesiger. Und das ist einfach klasse. Und dann dieser Kampf mit diesen blöden mutierten Hunden, die sein Vater da auch noch irgendwie mit demselben Zeug aufgeputscht hat. Und dann werden da so aus drei Doggen oder was da sind, ein Pudel und eine Dogge und noch irgend so ein Köter, die sind ja dann auch riesig. Und wie der mit denen kämpft im dunklen Wald. Und ey, das ist so geil gemacht, ey. Oder wie der in dieser unterirdischen Basis drin ist. Und dann wird er erstmal mit so einem komischen, sich härtenden Schaum, wird da kurz bewegungsunfähig gemacht. Und dann will er eine Probe von ihm nehmen, und was natürlich nicht klappen kann. Und dann befreit er sich aus dieser Basis und dann rennt er da durch die Wüste. Der Film ist klasse. Und dann auch diese Backflash, wo er sich zurückerinnert als Kind oder so, was da mit ihm war. Und diese Szenen mit der Frau, wo sie ihn dann beruhigt und dann kann er sich dann in Ruhe wieder mal zurückverwandeln und so. Ja. Und also toll. Also ein geiler Film. Ich weiß gar nicht, wieso der so untergegangen ist, leider. Und auch der ist bei weitem, ich finde den auch besser als den modernen Hulk. Der ist ja fast schon ein bisschen zu mainstreamig für mich. Und der Ang Lee, der ist einfach ein ganz cooler Regisseur. Also ich habe mich wirklich durch einiges Altes durchgeguckt. Ich habe auch Iron Man 1 und 2 nochmal so nicht wirklich komplett gesehen, aber halt mich nochmal so durchgewurschtelt und muss echt sagen, auch geile Filme, muss ich demnächst auch mal wieder gucken. Und an Serien habe ich natürlich so einiges gesehen. Also erstmal noch, wo du Kinder erwähnt hast, ich kenne inzwischen besser als jeder andere Mensch die drei Toy Story Filme, weil mein Vierjähriger total auf Toy Story abfährt. Der hat auch zum Geburtstag den Woody gekriegt und den Buzz Lightyear und die Jessie, alles als coole große Figuren und so. Und der will ständig die Toy Story Filme sehen. Und dann sagt er nur, ja, die mit dem Hühnermann, dann weiß ich, okay, Toy Story 2. Dann sagt er das, wo, keine Ahnung, hier, bla bla bla, irgendwas. Und dann weiß ich, er will den dritten Teil sehen. Das mit dem Bären hier, mit dem Lonzo, alles klar, der dritte Teil. Und dann so, nee, hier, das. Und dann weiß ich, okay, er will den ersten. Ich kenne sie alle bis ins letzte Detail auswendig. Leider, muss ich fast sagen. Aber sie wären auch nicht wirklich schlechter. Also man kann sie immer wieder gucken, Und trotzdem erwische ich mich dann auch immer zwischendurch, wie ich dann mit ihm zusammen diesen Film gucke. Und dann bin ich völlig gebannt und gucke den Film. Und soll mich eigentlich ums Kind kümmern, aber insofern wirklich nicht schlecht. Und ich habe gehört, dass es irgendwann Ende des Jahres soll es eine neue Staffel von Rick and Morty geben. Vierte Staffel. Das ist ja diese Zeichentrickserie, die du, glaube ich, noch nicht kennst, aber unbedingt sehen musst. Rick und Morty bei Netflix. Hier steht es als schwarzer Humor und Science-Fiction-Serie und irrer Wissenschaftler. Das sind so die drei Tags dazu. Und das, ist fantastisch. Rick ist der durchgeknallte, ständig besoffene Wissenschaftler, der unmögliche Sachen erfindet und in andere Dimensionen geht oder sonst irgendwas kaputt macht. Und Morty ist sein kleiner Neffe, der dann immer irgendwie dabei ist. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann hol es schleunigst nach, weil die ist mega klasse, die Serie. Ja, ist wirklich ein Pflichtauftrag, musst du machen. Dann habe ich, ich glaube, das habe ich zu Genüge erzählt, dass die letzte Anime-Serie Highscore Girl, die war richtig klasse. Und dann habe ich weil die dann zu Ende war, habe ich dann mit Misha was Neues gefunden, was wir dann auch geguckt haben. Und zwar, wie hieß die denn jetzt nochmal, die Serie? Da muss ich jetzt hier nochmal durchklicken hier. Das war irgendwie so eine Serie, wo so ein Typ immer so Sprünge in die Vergangenheit macht. Irgendwie sind es eigentlich nur ein paar Minuten, aber dadurch, dass er diesen Sprung in die Vergangenheit macht, erkennt er, oh, da ist jetzt irgendwas passiert und irgendwas kann ich jetzt verhindern. Und eines Tages findet er dann aber seine Mutter erstochen in der Küche vor. Und dann macht er einen Mega-Flash zurück in die Vergangenheit und ist plötzlich wieder Schüler in der Grundschule. Und merkt so, oh, so weit geht es zurück bis in die 80er. Ich muss irgendwie den Tod meiner Mutter verhindern. Und ich musste halt auch, da gab es damals so eine Serie von Entführungen und Ermordungen von kleinen Mädchen und so. Und dann will er auch das verhindern und freundet sich mit der einen an, die immer so eine Einzelgängerin ist und die dann später im Park irgendwo ermordet wird, um sie zu bewahren davor. Und das ist eine total durchgeknallte Serie, die heißt Erased, heißt die. Okay. Und die gibt es erstaunlicherweise, ich weiß nicht warum, gibt es die als gezeichnete Anime-Serie und als Realserie gleichzeitig. Und ich habe die Anime-Serie erstmal geguckt und komplett, ist ja nur eine Staffel. Und jetzt habe ich die Realserie mal angefangen, aber ich glaube, ich muss die gar nicht weitergucken, weil die bis ins Detail genau das gleiche ist. Okay. Nur echt. Also wirklich ganz ohne Unterschiede. Teilweise sogar die Einstellungen mit übernommen. Und bis, also wirklich ganz originalgetreu das Gleiche. hab keine Ahnung warum. Manche sehen scheinbar mehr sowas gerne, manche sehen es lieber gezeichnet und deswegen machen sie einfach, produzieren sie einfach beides. Mhm. Ich habe keinen Plan, was das soll, aber das gibt's da halt. Und bin total, also wirklich auf Anime-Serien im Moment so ein bisschen einfach, mein Sohn Micha, der bringt mich darauf und der liebt Anime über alles. Der hat T-Shirts und Masken und Konoha Stirnband und Naruto und der ganze Kram, das ist und alle möglichen verrückten Anime-Serien sind im Moment das Allergeilste für ihn. Und da will ich natürlich dann auch nicht nachstehen, weil ich mag sowas ja eigentlich auch und suche dann auch immer so ein bisschen nach irgendwas Tollen. Ja, es gibt ja eine Menge Anime-Serien, aber so richtig gute, die auch wirklich durchschlagend gut sind, davon gibt es halt doch wieder nicht so viele. Und ja, das ist das, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich habe auch noch mehr geguckt, aber ich glaube, ich lasse dich auch noch mal kurz ran. Vielleicht hast du ja auch noch eine Idee.
Nö.
Oder irgendwas, was du gern sehen möchtest demnächst, was du unbedingt noch mal irgendwie...
Ich möchte mich ganz dringend wieder an die Serie Dead Like Me setzen. Die möchte ich ja noch mal durchgucken.
Mhm, okay.
Das ist eine Serie, die leider unglaublich früh von uns gegangen ist.
Stimmt,
die hat nur zwei Staffeln, genau. Die hat nur zwei Staffeln hinter sich gekriegt und dann ein paar Jahre später noch einen Film nachgeschoben.
Ja, der ist aber ganz schlimm, der Film.
Ich habe mir den gekauft, den Film. Dann stand der hier ein halbes Jahr im Regal und ich habe mich nicht getraut, ihn zu gucken, weil alle gesagt haben, der sei so schlecht. Und dann habe ich ihn ungesehen wieder verkauft.
Ja, der ist, man kann ihn sehen, aber was erschreckend ist halt, dass diese wunderbare Hauptdarstellerin, die in der Serie noch total hübsch ist, dass die dann in dem Film total abgemagert, hungerhakig, mega krank aussieht. Und das hat mich so geschockt, dass ich den Film gar nicht so richtig, gar nicht mehr so richtig weiß, was da los war. Also irgendwie überflüssige Sache, braucht kein Mensch, glaube ich.
Ja gut, der Chef war halt auch ein anderer, weil der Schauspieler, der ja dann zu der anderen Serie gegangen ist, alles nachvollziehbar. Und dann dachte ich, ich gebe mir das nicht. Ich möchte die Serie so im Kopf behalten, wie gut sie mir gefallen hat und gut ist. Mhm. Aber die zwei Staffeln muss ich nochmal irgendwann gucken.
Ja, also ich will jetzt auch immer, ich bin ja auch auf dem Film, dass ich nicht ständig was Neues gucken will, sondern ich habe irgendeine Serie, eine Staffel gesehen und dann warte ich und freue mich, dass hoffentlich irgendwann mal die nächste Staffel kommt. Wie zum Beispiel Mindhunter, da gibt es eine Staffel, die spielt so in den 70er Jahren mit so Polizisten, die versuchen halt Serienkillern auf die Spur zu kommen, ist nach wahren Begebenheiten, ne, wo sozusagen dieses Profiling entwickelt wurde und die gehen dann, was damals halt noch völlig unüblich, keiner vorher gemacht hat, die gehen halt zu den Serienkillern hin, die sie im Knast haben und interviewen die, ne?
Okay.
Und da siehst du dann so angelehnt an wahre Serienmörder-Persönlichkeiten, also wirklich ganz gruselige Gespräche und und dieser eine Polizist, der da der Sache so hinterher ist, das hat natürlich alles auch, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf ihn selbst und sein eigenes Leben, ne, dass er sich da so tief in diese Geschichten rein versetzt und wenn da mal eine zweite Staffel kommen würde, da würde ich mich ja auch sehr freuen. Hm. Genauso wie die Serie Dark, so eine deutsche Serie, die hier sehr erfolgreich war, mit so einer komischen Zeitgeschichte, spielt in so einem kleinen Dorf, ist eine deutsche Serie übrigens, die international mega erfolgreich war, wo es immer so Zeitsprünge gibt. Da gibt es so drei Zeitebenen, irgendwie vor 33 Jahren und dann irgendwie nochmal 33 Jahre zurück und in der Jetzt-Ebene, aber so ein bisschen in der Zukunft, irgendwie 2020 oder so spielt es oder so. Und dann nach einer Weile kriegst du mit, dass auf allen drei Zeitebenen immer dieselben Leute dann da mitspielen. Ne? Einmal als Kinder, dann als Erwachsene und dann als alte Leute.
Okay.
Und alles hat aufeinander Auswirkungen und es gibt irgendwie so einen Riss in der Zeit in irgendeinem im Wald und da können irgendwelche Leute können dann wechseln von einer Zeit in die andere. Zum Beispiel gibt es einen Jungen, der ermordet wird, der ist offensichtlich aus den 80er Jahren, also vor 33 Jahren ermordet worden und der taucht dann in der Jetztzeit plötzlich auf und man weiß erstmal gar nicht, was da Sache ist und so und dann, naja, also es ist wirklich eine hervorragende Serie, die sehr viele Fragezeichen offen lässt und ich hoffe, dass sie da auch mal weitermachen. Und ich kann da beliebig lange fortsetzen, also The Frankenstein Chronicles, wunderbare Serie. Ich glaube, da gab es jetzt die zweite Staffel, da ist die ganze erste Staffel ist sozusagen die Origin, mögliche Origin-Geschichte, möglichst realitätsnah, wie so das Monster von Frankenstein entstanden ist. Ja? Und da ist halt so ein Polizist, der die ganze Zeit irgendwelchen seltsamen Morden auf der Spur ist, wo so Leichen irgendwie komplett ausgenommen werden oder er findet irgendwie eine Leiche irgendwo und die ist offenbar zusammengenäht aus verschiedenen anderen Leichenteilen, alles sehr seltsam und man kriegt die Sache nicht so richtig zu fassen und am Ende der ersten Staffel merkst du dann, oh, er selber ist das Opfer, ne? Er selber wird dann zum Monster von Frankenstein gemacht. Und in der zweiten Staffel ist er dann das Monster von Frankenstein, lebt, obwohl er eigentlich nicht leben dürfte, ist zusammengesetzt aus Leichenteilen und versucht dann die ganze Geschichte aufzuklären irgendwie, weil er war ja vorher Bulle und er kann sich an sein vorheriges Leben erinnern. Und ist immer noch irgendwie dieselbe Persönlichkeit, aber ist ja jetzt halt irgendwie ein gruseliges Monster geworden. Und das ist auch sehr interessant. Also wenn sie The Frankenstein Chronicles fortsetzen würden, da würde ich mich auch sehr freuen. auch Travelers ist eigentlich cool. Gab es, glaube ich, schon 3 Staffeln oder so. Hat sich vielleicht so ein bisschen ausgetreten inzwischen. Das spielt so in so einer komischen Zukunft, wo alles von so einem riesen Roboter, so einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird und die haben halt eine Möglichkeit gefunden, Leute in die Vergangenheit zurückzuschicken, um irgendwie mögliche Katastrophen der Menschheit zu verhindern. Also die gehen sozusagen, die wissen ja aus Aufzeichnungen, wer wann, wie, wo stirbt und immer wenn Leute kurz vor ihrem eigentlichen Tod sind, kommt dann irgendwie so einer aus der Zukunft, sozusagen nur der Geist und übernimmt den dann und verhindert kurzerhand sozusagen den Tod und ist dann in dieser Person drin und muss dann für alle anderen in unserer jetzigen Zeit sozusagen muss er dann sozusagen die Rolle desjenigen Typen weiterspielen, zum Beispiel so ein FBI-Agent muss dann seiner Frau vorspielen, dass er der ist und sie spürt aber, dass es irgendwie jetzt plötzlich jemand anders ist und es sind dann Leute aus einer schrecklichen Zukunft, die irgendwie für die Menschheit was machen wollen und das Ganze wird dann dadurch mega kompliziert, dass ihre einzelnen Handlungen in unserer Zeit natürlich die jeweilige Zukunft wieder verändern, sodass dann die Zukunft, aus der sie eigentlich kommen, irgendwann gar nicht mehr existiert, sondern komplett anders inzwischen ist, ne? Ja. Und das macht die Sache sehr interessant. Also es ist total cool, die Serie. Aber ich glaube, vielleicht habe ich auch nach 3 Staffeln jetzt langsam genug davon. weil, wie gesagt, die Sache, irgendwann wird es ein bisschen repetitiv und dann weißt du auch die Mechanismen, die da so wirken in der Serie und was die so als Knaller hat und dann haben sie es halt irgendwann alles ausgespielt und dann kannst du halt da nicht weitermachen. Also und da ich ja hier der Mega-Cineast bin, werfe ich gleich noch einen in die Runde, nämlich The Sinner. Eine mega geile Serie. 2 Staffeln, die völlig unabhängig voneinander sind, aber eigentlich als Verbindung nur den alten, abgehalfterten Polizisten haben, der den Fällen hinterhergeht, von irgendwas, was wirklich unvorstellbar ist, was passiert ist und er muss es irgendwie aufklären. Die erste Staffel ist mit der wunderbaren Jessica Biel, oder heißt sie Jessica? Ich weiß gar nicht.
Glaub schon.
Ja, ne? Glaub schon. Also diese Schauspielerin, die mag ich ja total, die sieht ja auch total cool aus. Und die spielt im ersten Teil halt die Hauptrolle, also eine Frau, die eine kleine Familie hat, ein kleines Kind und einen Mann und irgendwie scheint alles ganz toll zu sein und ganz normal so und dann gehen sie an den Strand und irgendein Typ, den sie auch scheinbar gar nicht kennt, der spielt dann irgendeine Musik und bei der Musik tickt sie aus, geht zu dem hin mit dem Messer, mit dem sie eben so noch einen Apfel geschält hat und ersticht den Typen, volles Fund, ne? Und was ist das jetzt, ne? Was ist da passiert? Was ist da Schreckliches in ihrer Vergangenheit passiert, dass sie plötzlich jemand umbringt, den sie scheinbar gar nicht kennt erstmal? Und dieser Bulle ist der Einzige, der auf ihrer Seite ist, weil, aus Gründen, ne? Weil sie eigentlich eine ganz Liebe ist irgendwie so und man gar nicht versteht, was da irgendwie passiert ist. Zweiter Teil ist noch geiler eigentlich, wo so ein Typ, so ein junger Typ, so ein Jugendlicher eigentlich, der ist, glaube ich, 13, 14 in der Serie, der fährt irgendwie mit seinen Eltern weg. Und dann, sind sie irgendwie unterwegs, wie so eine Art Urlaubsreise im Auto oder so. Und dann machen sie an so einem Hotel halt. Und er macht dann halt so einen Tee für die. Und der ist offenbar vergiftet und er vergiftet seine eigenen Eltern. Und die sterben dann ganz schrecklich, ne? Und dann wird er festgenommen und dann, was ist die Frage, was ist da überhaupt passiert, ne? Okay. Ganz geil. Also wirklich eine geile Serie. Jetzt, glaube ich, hast du auch nichts mehr zu sagen, ne?
Also ich kenne.
Zu viele Kinder, zu wenig Zeit.
So sieht's aus.
Tja, du hast entweder Kinder oder ein Leben.
Das ist, genau. Und dann noch ein paar Podcasts mittlerweile. Da bleibt nicht so viel Zeit.
Genial. Ja, okay, ich glaube, wir haben wir haben uns ja gar keine feste Zeit gesetzt, ne, die der Podcast länger haben soll. Ne? Das haben wir irgendwie, das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. So sind wir nämlich völlig frei und können auch mal eine ganz kurze Folge machen, wenn uns nichts einfällt.
Genau, ich möchte nur den Hauptpodcast nicht über Trumpfen.
Ja, okay, dann das kriegen wir hin. Ich glaube, das war hier ein mega Rundumschlag wieder, wo Captain America auch eine Nebenrolle drin spielte. Und insofern, glaube ich, lassen wir noch was übrig für die nächsten Folgen.
Genau.
Und ich weiß nicht, nehmen wir uns als nächstes mal wieder irgendeinen Regisseur vor? Ich hätte da einige Vorschläge.
Das habe ich mir fast gedacht. Sag mir einen.
Weil so einen einzelnen Film, das bringt es ja noch auch nicht. Ja gut, jetzt fragst du mich direkt danach. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, aber jetzt stehe ich doch auf dem falschen C.
Dann machen wir das im Hintergrund.
Genau, das wollen wir gar nicht spoilern. Also wir nehmen uns aber, es gibt ja genug geile Regisseure, wir nehmen uns demnächst dann auch mal wieder einen vor. Mhm. Und wenn du Bock hast auf irgendwas zwischendurch, wenn dir zwischendurch was einfällt, dann nur zu. Wir können ja auch mal sowas machen wie die besten Indie-Filme oder so, die uns so einfallen. Da hätte ich auch so eine tolle Idee.
Ja.
Oder wir machen eine Special-Folge Filme von 1971. Warum? Warum auch immer?
Ja, ich weiß auch nicht, wie du auf die Idee kommst.
Ja, ja, jeder sollte Filme aus seinem Geburtsjahr gucken und das ist halt meins. Und dann können wir auch gerne mal dein Geburtsjahr nehmen, da sind ja vielleicht auch ein paar Filme erschienen.
Ich habe keine Ahnung, was 1972 so gelaufen ist. Oh. Sollen wir gerade mal live recherchieren?
Ja, kannst du ja gerne mal machen. Ne? Also von 71, da gibt es einiges, was wirklich geil wäre. Ich werde auch gar nichts verraten. Wir hatten ja auch schon mal einen, wir hatten ja diesen Western-Podcast, ne? Und der eine mit dem Samurai und dem Charles Bronson, das war ja auch von 1971. Insofern haben wir das Thema da schon mal angerissen. Und wir sind ja auch ein bisschen retro immer ganz gerne.
Oh, vier Fäuste für ein Halleluja.
Ja, wunderbar. Siehst du, da hast du doch schon was, was genau passt für dich.
Also die Top 10 der erfolgreichsten Filme. Ich erzähle sie mal gerade runter, weil das zeigt, glaube ich, einiges über das Jahrzehnt aus. Vier Fäuste für ein Halleluja. Der Pate. Oh. Lass jucken, Kumpel. Schulmädchenreport Teil 3. Was Arme Eltern so nicht mal ahnen. Dann aber Freibeuter der Meere. Dann Ist was, Doc.
Oh.
Dann Uhrwerk Orange.
Oh, meine Fresse, da sind ja ein paar richtige Filme.
Dann kommt Disney mit Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Lucky Luke, wobei ich gar nicht weiß, was Lucky Luke, das war ein 70 für einen Film gewesen sein könnte, aber egal.
Ich auch nicht.
Und dann noch Frenzy. Ja. Das war's.
Okay, das ist ja schon mal was. Wunderbar. Genau. Ja, da finden wir doch einiges. Es muss ja vor allem auch nicht das Erfolgreichste aus dem Jahr sein. Du wirst ja einfach, wenn du ein bisschen Recherche machst,
ich finde da einiges.
Allein der Pate, der jetzt schon dabei war, über den könnten wir ja auch mal drei Worte verlieren.
French Connection.
Da geht's richtig.
Also ich möchte mal sagen, 72 war garantiert besser als 71.
Kannst ja mal kurz die 71er 10 besten
Filme. Nein. Ich lasse das hier jetzt einfach sacken. Das ist fantastisch so.
Okay, gut. Dann entlassen wir euch mal wieder in den Morgen oder in den Abend oder wo auch immer ihr jetzt gerade seid, wenn ihr uns jetzt hier gehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, weil ich hatte jetzt viel Spaß bei dem Podcast.
Mhm. Ich auch.
Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal, wa, Leute? Und
genau.
Gebt Feedback, alles an @retrokompott.de kommt eigentlich an und wird an mich weitergeleitet. ihr könnt da wirklich euer fantasiefreien Lauf lassen oder ihr macht einfach mail@retrokompott.de. Und dann kriege ich das auf jeden Fall oder schreibt mir und sagt mir Bescheid, was Sache ist. Wir haben ja dadurch, dass wir jetzt im Hauptfeed sind, haben wir ja viel mehr Zuhörer. Also muss ja auch der eine oder andere mal irgendwie vielleicht mal zum Stift greifen oder zum digitalen Stift, nämlich zum Finger und dann uns irgendwie was schreiben.
Würde uns sehr freuen, ja.
Ja, mich auch. Also haut rein, Leute. Ciao.
Ciao.